Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Fritz Mosberg, Erste Group Bank AG.
Und hier ist Andi Groß vom Börsenradio. Ganz herzlich willkommen. Herr Mosberg, Sie sind ja auch nicht erst seit gestern im Finanzmarkt unterwegs. Sie haben auch schon so einiges erlebt. Aber ich gehe mal davon aus, oder ich will Sie fragen, sowas wie den Trump noch nicht, oder?
Naja, jede Situation ist eine andere. Und ich sage jetzt einmal, ich habe schon viele Krisen erlebt, sei es beginnend mit der Russland-Krise, mit der Finanzkrise, mit der Pandemie, mit dem Ukraine-Krieg und jetzt halt mit der Zoll- oder Handelskrise oder mit dem Handelskrieg, wenn man so will. Was sich aber doch ständig erratisch ändert. Das ist vielleicht der große Unterschied, weil in der Finanzkrise oder in der Pandemie waren die Fakten klar, nämlich das waren negative Fakten. Und hier ändern sich Fakten relativ erratisch, beziehungsweise werden natürlich Belastungen wie Zölle dann auch kurzfristig wiederum weggenommen. Und das verändert halt auch laufend erratischer ein Umfeld und letztendlich auch Kursschwankungen oder Volatilitäten.
Also ist das weniger eine Situation Trump, wie eine Situation Putin-Ukraine, wie eine Situation Corona? Ist es mehr dieser Show-Effekt, wo man sagt, was passiert jetzt als nächstes? Also wenn es eine Fernsehshow wäre, dann könnte man sich ja entspannt zurücklehnen und sagen, das ist ja irgendwo lustig. Aber das ist ja alles andere als lustig. Warum reagieren die Märkte so wie angestochen? Er hat ja zunächst einmal genau das getan, was er angekündigt hat, mündlich, schriftlich, im Wahlkampf, ist ja alles nachzulesen. Hätte man sich darauf vorbereiten können?
Naja, als Show würde ich das nicht bezeichnen. Ich würde auch meinen, dass Trump vielleicht sich das einfacher vorgestellt hat. Wir haben ja ohnehin alle gemeint, okay, es werden diese Zölle kommen. Das, was vielleicht überraschend war von der Dimension her, dass die Zölle quasi global über den Erdball, okay, länderweise verschieden, verbreitet wurden. Es tun sich aber auch Märkte schwer, offensichtlich mit der Einpreisung der Effekte, weil das kann man ähnlich mit einem Krisenzustand zu Beginn vergleichen, weil wenn man sich den Volatilitätsindex, den VIX-Index beispielsweise anschaut, dann führt er natürlich zu anfangs so hoher Volatilität, wie beispielsweise in der Finanzkrise am Höhepunkt oder in der Pandemie am Höhepunkt, wo man eigentlich schwer eine Orientierung noch finden kann. Das heißt, da ist die Unsicherheit so groß, dass sich die Märkte selbst erst einmal orientieren und finden müssen. Und das ist bei so einer Aktion dann meistens immer zu Beginn, dass einmal die Volatilitäten so ansteigen, kommt natürlich aufs Ereignis drauf an, aber in dem Fall sind mit der Androhung dieser Zölle die Volatilitäten an den Finanzmärkten so stark gestiegen wie seit der Finanzkrise und seit der Pandemie nicht mehr. Und das jetzt dann letztendlich an den Finanzmärkten festzumachen, ist kurzfristig schwierig. Was das an Umsätzen, Ertrag kosten kann, was das letztendlich an BIPs für die einzelnen Staaten kosten kann. Und das wird eingepreist. Wenn man allerdings Maßnahmen setzt und diese wieder zurücknimmt, dann wird es noch einmal schwieriger. Und im Endeffekt ist es so, dass wir uns jetzt zwar durch die Rücknahme, durch die Teilrücknahme dieser Zölle zwar wiederum etwas gefangen haben, aber ich glaube, wir müssen nach wie vor vorsichtig genug sein, was noch kommen kann. Man kann natürlich festmachen, welche Branchen, zyklische Branchen, natürlich stark produzierende Branchen, die vor allem von den Zöllen direkt betroffen sind, kursmäßig stark verlieren könnten. Teilweise gibt es natürlich Branchen, die eher stark defensiv sind oder die eher stark von heimischen Märkten abhängig sind, die tun sie dann natürlich leichter und die verlieren weniger stark im Kurs.
Dieses Erratische, dieses schnelle Hin und Her. Also gestern tagsüber wollte angeblich, so hat es Trump selber gesagt, jeder ihm irgendwie den Allerwertesten küssen. Ich glaube, er hat sogar Arsch gesagt. Am Abend dann die Rolle rückwärts und ja, wir lassen das jetzt mal 90 Tage ruhen, außer China. Ist Trump jetzt erstmal vor den Finanzmärkten eingeknickt?
Das ist ganz schwer zu sagen. Es ist auch die Frage, wer ihn berät oder ob ihn noch jemand berät. Ich weiß es nicht. Oder wir wissen es alle nicht. Faktum ist, glaube ich, dass das natürlich, wenn die Märkte so stark zurückgehen, dass irgendwann einmal, wenn man jetzt nur bedenkt, wie viele Amerikaner ihre private Vorsorge, ihre Pensionen in US-amerikanischen Aktien veranlagt haben, dann kann das natürlich auch irgendwann einmal Druck aufbauen. Das ist ganz klar. Möglicherweise gibt es andere Gründe. Man kann hier nur vermuten, was ihn zum Einlenken brachte. Vielleicht auch der innerpolitische Druck, sofern es den geben kann. Es ist sehr schwer auszumachen. Natürlich hat der Druck der börsennotierten Unternehmen, nicht? Weil man weiß ja, dass beispielsweise die CEOs der Tech-Unternehmen teilweise massiv gegen die Zölle argumentiert haben. Das kann ihn vielleicht auch zum Einlenken gebracht haben. Weil die trifft es natürlich dann schon stark und hart.
Was sicherlich auch sehr schwer einzuschätzen ist oder zu beantworten ist, ist die Frage, ob dieser Spuk jetzt eigentlich schon vorbei ist.
Kurzfristig wiederum ja. Jetzt ist einmal die Frage, inwieweit in so einer Situation sollten jetzt Zölle zumindest teilweise aufgehoben sein für bestimmte Regionen, Länder, wie weit diese Gegenbewegung führen kann oder ob das eigentlich doch nur Stabilisierung ist. Das muss man jetzt einmal ausmachen. Wie gesagt, wir sind eher nach wie vor vorsichtig, was noch kommen kann. Und ich glaube, es ist am besten, wenn man breit diversifiziert ist, nicht wirklich nur in wenigen Einzelaktien investiert ist, sondern am besten wahrscheinlich in Fonds, wahrscheinlich auch am besten zurzeit in Mischfonds, also nicht nur in reinen Aktienfonds zu sein, obwohl ich, wenn ich jetzt einmal langfristig orientiert sein kann, sprich auf 3-5 Jahre, wird auch ein reiner Aktienfonds kein Problem sein. Aber erst einmal eher Mischfonds, um auf Nummer sicher zu gehen. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich das Risiko noch einmal reduzieren, indem man Fonds-Sparpläne umsetzt, das heißt monatlich von bestimmten Investmentbeträgen ausgehen kann, um sich hier noch einmal über den Zeithorizont das Risiko zu reduzieren.
Das klingt ja fast so wie eine Gebrauchsanweisung für denjenigen, der bislang noch nicht am Aktienmarkt ist und der jetzt die Kurse gesehen hat, oh, es sind so eingebrochen, der könnte ja jetzt rein. Aber was machen wir mit denen, die jetzt schon länger dabei sind, die jetzt schwitzige Hände gekriegt haben, weil ihre Fälle davon geschwommen sind und wir sind ja doch dramatisch eingebrochen?
Ja, also wenn jemand kurzfristig vor diesen Zöllen eingestiegen ist, ist das natürlich ein Pech. Vom Zeitpunkt her wird man es nie optimal erwischen können. Es ist, wie gesagt, auch überraschend gekommen, die Dimension der Zölle und die Dimension in der Auswirkung. Aber ich sage jetzt einmal, die meisten Investoren, die ich kenne, die sind schon lange investiert und haben auch aufgrund der heurigen Performance und aufgrund der Performance der Zeit zuvor Gewinne drauf, die sie noch immer haben. Diese Gewinne sind natürlich jetzt weniger geworden. Wenn sie nicht rechtzeitig vorher ausgestiegen sind, dann würde ich jetzt einmal nach wie vor diese Gewinne laufen lassen und vielleicht sogar die eine oder andere Situation nutzen, um nachzumischen. Und nachzumischen in dem Sinn, wieder langfristig orientiert zu sein und vielleicht wirklich über Fondspläne das zu machen, dann glaube ich, ist es aktuell die richtige Strategie in der Unsicherheitsphase, in der wir uns eigentlich nach wie vor befinden.
Ich habe so den Eindruck, die Einzigen, die sich vorbereitet haben und zwar richtig vorbereitet haben auf diese Situation der Zollkeule eines Donald Trump, das sind die Chinesen. Die haben ja da gar nicht lang gefackelt, haben also ordentlich zurückgehämmert. Gleichzeitig fahren sie auch eine Kommunikationsstrategie in Richtung Europa. Da hört man dann auch schon, dass es da Gespräche gibt, dass man da in Zukunft bessere Geschäfte machen kann. Ist sicherlich auch ein ganz interessanter Ansatz. Diese Situation Europa sehe ich da so ein bisschen am Scheideweg. Auf der einen Seite gefährlich, sehr exportlastig. Was kann da alles passieren? Sicherlich angreifbar. Speziell Deutschland mit Automobilindustrie, Klammer zu. Aber auf der anderen Seite auch eine Riesenchance, als Europa mit einer Stimme zu sprechen. Wäre natürlich blöd, wenn diese Chance vertan wird.
Also ich glaube, den Kopf jetzt in den Sand zu stecken, ist auch unangebracht, weil Europa und die Eurozone vertritt einen riesigen Binnenmarkt, wo es auch große Chancen gibt. Das wissen ja die Amerikaner selber. Und das ist ja auch die Angst beispielsweise der großen Tech-Konzerne, hier möglicherweise Gegenzölle zu bekommen, damit die ganze Aktion eigentlich in Summe nichts bringt. Also da hat Europa schon auch entsprechende Druckmittel. Auf der anderen Seite ist es aber eine Chance, so wie Sie richtig sagen, dass Europa zu einer Einheit findet durch solche Umstände und entschlossen an die Dinge rangeht. Und ich glaube, eine Sache ist sicher, wo man sich in Europa entsprechend aufstellen kann, dass man zurückfindet zu mehr Binnenmarkt, also den Konsum sucht innerhalb der Europäischen Union und hier auch vielleicht diesen fördert, wie auch immer, sei es politisch. Und natürlich auf der anderen Seite, das ist der zweite Punkt, Allianzen sucht mit anderen Regionen weltweit. Also ich sage beispielsweise nur Mercosur-Abkommen oder ein Abkommen mit den Chinesen, mit Asien, mit Indien. Da gibt es, glaube ich, riesiges Potenzial. Und für die wären wir wahrscheinlich relativ willkommen, weil andere Märkte eben wegbrechen. Mhm. Und zum anderen, glaube ich, ist es entscheidend, endlich aufzubauen, die Spar- und Investitionsunion, die ja vorher die Kapitalunion war. Und ich glaube, hier muss man wirklich als, weil die Kurse sind niedrig. Die sind jetzt noch einmal, die waren vorher schon attraktiv von der Bewertung her, also vor der ganzen Zollaktion und sind jetzt noch einmal günstiger. Und ich glaube, um langfristig Wachstum, Innovation, Pensionen und Wohlstand abzusichern, ist, glaube ich, der Kapitalmarkt das geeignete Vehikel dazu. Und da muss man natürlich entsprechende Barrieren abbauen. Aber nachdem unsere Kapitalmärkte in Europa so in den Kinderschuhen stecken, großteils, vielleicht ebenso Deutschland, aber wenn man jetzt anschaut, selbst Italien, Spanien, Portugal, Österreich und auch im gegenseitigen Geldmittelverkehr, kann da riesiges Potenzial drin stecken.
Der ATX als Total Return war vor einem Monat gestiegen über 10.000 Punkte. Boah, da ist er ordentlich geläutet worden, hat man sich gefreut in Wien. Jetzt ist er auch ziemlich in Mitleidenschaft geraten, ist in Richtung 8.000 gefallen. Heute haben wir, glaube ich, die 8.800, also wieder erholt. Wie ist die Lage? Welche Titel sehen Sie da als besonders attraktiv oder auch weniger attraktiv bewertet?
Also rein von der Einzeltitelbasis, das sind jene Werte, die wir covern, hat sich wenig verändert. Also von den Empfehlungen her, denn die Titel, die wir auf Kauf sahen, sind jetzt noch einmal günstiger geworden. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf einzelne Titeln zu sprechen kommen, weil Sie sehen ja, wie ohnehin beispielsweise auf unserer Website zum Produkt Aktienempfehlungen Österreich, wo in der Tabelle alle unsere Empfehlungen und auch Kurstargets drinnen stehen. Aber das, was ich nur sagen wollte, ist, dass die Gesamtbewertung des ATX noch einmal deutlich günstiger geworden ist. Das heißt, wir sind jetzt beim KGV von 7,8 für dieses Jahr und von in etwa 7 für nächstes Jahr. Und ich glaube, da brauche ich keine großartigen Ausführungen mehr machen. KGV 7 für einen Gesamtmarkt ist extrem günstig. Bei gleichzeitig einer Dividendenrendite von über 6% und sogar 7% für nächstes Jahr. Daher würde ich meinen, Österreich hat sicher ein Problem jetzt, was die rein österreichische Wirtschaft betrifft, nämlich wir erwarten für Österreich eine Rezession, auch für dieses Jahr, nämlich von minus 0,5% Wachstum, BIP-Rückgang für dieses Jahr und nur auch moderates Wachstum dann für nächstes Jahr, ebenso wie alle anderen Wirtschaftsforschungsinstitute in ähnlicher Weise für Österreich. Aber es steckt ja im ATX und auch im ATX Prime großteils nicht Österreich als Binnenkonjunktur drinnen, sondern Zentral- und Osteuropa. Und da ist die Sache natürlich aus aktueller Sicht ganz anders ausschauend. Das heißt, wir erwarten im Durchschnitt für Zentral- und Osteuropa nach wie vor ein BIP-Wachstum für dieses Jahr von ungefähr 2,5% und für nächstes Jahr von 3%. Und vielleicht revidieren wir das noch gleich nach unten, das kann schon sein. Aber all diese Wachstumsraten sind im Schnitt deutlich mehr als das, was der Durchschnitt der Eurozone und der Europäischen Union generiert. Und so gesehen kann man Zentral- und Osteuropa nach wie vor als Wachstumsmotor der Europäischen Union bezeichnen. Und das sollte sich wiederum in den Aktienkursen der Wiener Börse widerspiegeln.
Also keine Panik, sondern die Kursrutsche der vergangenen Tage führen einfach nur dazu, dass es attraktive Werte zu günstigeren Konditionen gibt, sagt Fritz Mustböck. Er ist der Chefanalyst und Chefvolkswirt der Erste Group Bank. Dankeschön nach Österreich.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.